Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Stunde der Seelsorge auf KTV zusammen mit Pater Karl Weiner, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Pater Karl, die Ansprachen, die Papst Leo aktuell im Rahmen der Mittwochsaudienzen hält in Rom, die drehen sich allesamt gerade um das Zweite Vatikanische Konzil. Aktuell ist er bei Lumen Gentium. Hier geht es um das Thema Heiligkeit. Und da hat er zuletzt gesagt, Heiligkeit ist kein Privileg von wenigen, sondern eine Verpflichtung für alle. Alle mögen nach Vollkommenheit streben. Es geht um die Liebe zu Gott. Es geht um die Liebe zu den Menschen, zum Nächsten. Liebe sei das Herzstück der Heiligkeit.
Na, das ist das berühmte fünfte Kapitel, nicht? Der Liturgie, der Kirchenkonstitution, Lumen Gentium. Die allgemeine Berufung zur Heiligkeit. Und erst nachher dann wird gehandelt über die Strukturierung der Kirche durch Bischöfe, Priester, sakramentale Amt, Ordensstand, Laien und so weiter. Also das Entscheidende und vor allem ist, dass wir alle zur Heiligkeit berufen sind. Der Apostel Paulus verwendet den Begriff meine Heiligen, ja, um die Getauften zu bezeichnen in seiner Gemeinde. Und wir sind berufen jetzt eben, heilig zu werden. Und das ist die wichtigste Berufung. Wir denken oft so nach Strukturen und nach Macht und Kirchlichen, wer was zu sagen hat in der Kirche. Aber ein Mütterchen, ja, das jetzt eben gläubig betet für die Kinder, Enkelkinder, das in die Kirche geht, das sich aufopfert, ja, in der Hingabe für Familie und so weiter. Also das ist weit höher, das ist vor Gott weit wertvoller als jeder Pfarrer, der vielleicht äußerlich smart rüberkommt, aber dann eben nicht eben in dieser Heiligkeit steht, die Gott eigentlich von uns haben möchte. Also die eigentliche Wertigkeit vor Gott ist es, nach Heiligkeit zu streben. Und das ist das ganz Entscheidende, was das Zweite Vatikanum bringen wollte. Übrigens die Umsetzung durch den heiligen Johannes Paul in seinem langen Pontifikat war ja die, dass er so viele Selig- und Heiligsprechungen aus allen Kategorien vorgenommen hat, sodass du dann plötzlich nicht nur Heilige aus der Antike hattest oder aus dem Mittelalter, sondern Heilige, die bis in unsere Zeit hineinragen, Familienväter, Mütter, unser Franz Egerstädter. Also das ist ja wirklich ganz, ganz wichtig, dass der Papst darauf aufmerksam macht. Und heilig wird man, indem man die Liebe, die Jesus uns geschenkt hat, in sich entfalten lässt, mitarbeitet mit dieser Gnade, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat.
Wir haben mal eine Zuschrift rein. Lieber Pfarrer Rimmel, lieber Pater Karl, für mich ist Mutter Teresa das lebendige Symbol einer Heiligen. Vor einigen Jahren habe ich deswegen als Tourist eine Woche lang bei den Missionarinnen der Nächstenliebe in Kalkutta verbracht. Vor dem Hintergrund der großen heiligen Mutter Teresa hat mich die Heiligsprechung von Carlo Acutis irritiert und verwundert. Bis vor kurzem hatte ich noch nie etwas von Carlo Acutis gehört. Auch nach medialer Recherche verstehe ich seine Heiligsprechung nicht. Seine Leistungen und Selig- bzw. Heiligsprechung scheinen auch stark durch seine Mutter und sein Umfeld medial vermarktet und forciert worden zu sein. Was ist Ihre Meinung hierzu? Mit besten Grüßen.
Also zunächst einmal zur Mutter Therese. Ich durfte auch in Kalkutta sein. Wir haben dort Missionprojekte. Ich durfte im House of the Dying sein, also im Sterbehaus, und ich durfte dort eben die Siechen, die Sterbenden, auch Männer und Frauen durfte ich dort mit den Schwestern jetzt eben auch begleiten. Ich durfte am Grab der heiligen Mutter Teresa die heilige Messe feiern und ich durfte sie lebend erleben, wie sie 1988 am 15. März in Heiligenkreuz war. Ich war damals ihr Chauffeur und die Frau hat einfach Liebe ausgestrahlt. War ganz klar Hingabe, Nächstenliebe. Gegen die Mutter Teresa, wenn ihr im Internet schaut, gibt es die mieseste, fieseste, antichristlichste Propaganda, die man sich vorstellen kann. Also Mutter Teresa ist gerade, weil sie so eine Ikone der Heiligkeit jetzt eben war, auch eben jetzt zum Zielpunkt einer antichristlichen Propaganda geworden. Ihr werdet deshalb immer wieder, kriege ich Zuschriften im Internet, dass es sehr, sehr negative Sachen über sie jetzt eben finden und so weiter, dass sie das nur getan hat, um die Leute zu christianisieren und so weiter und so fort. Dasselbe über Carlo Acutis. Carlo Acutis, ja, war mir auch ein bisschen also interessant, ein junger Mann, nicht ein Millennial, der, wann ist er gestorben? 2006 stirbt, der jetzt eben mit Computern arbeitet. Und dann habe ich mir die Dokumentation über diesen jungen Teenager angeschaut. Ich war tief berührt. Der Mann ist nicht nur, weil er jetzt eucharistische Wunder und weil er total marianisch, eucharistisch war, missionarisch war, sondern der Mann war auch ein zweiter Franziskus. Also der hat eine Nächstenliebe geübt, die beispiellos war für einen 14-Jährigen, 13-Jährigen, 14-Jährigen. Unglaublich faszinierend, faszinierend für die Jugendlichen. Also wenn Sie da irgendwas Negatives über den Carlo Acutis gesehen haben, rechnen Sie immer damit, dass im Internet, ja, in vielen Beiträgen Christliches mies und madig geframed wird, negativ gemacht wird. Und warum sollte das nur bei der Mutter Teresa sein und nicht auch beim Carlo Acutis? Ich kann Ihnen versichern, ich habe mich mit dem Carlo Acutis beschäftigt, eben, weil ich Jugendseelsorger bin und weil mir viele Jugendliche zugehen, weil ich gemerkt habe, was für eine Faszination dieser junge Bursch mit Jeans und so weiter auf die jungen Leute ausübt, der ja dann sehr früh gestorben ist, den Tod angenommen hat, sich aufgeopfert hat. Also, dass dieser junge Mann ein ganz, ganz großer Heiliger ist, das versichere ich Ihnen, auch weil ich schon seine Fürsprache jetzt eben erlebt habe. Und euch allen möchte ich eines nur sagen, ja, bitte informiert euch dort, wo wirklich die Information authentisch ist. Wir bekommen über die Medien und so weiter so viel geframed. Es ist so viel Hass und die Heiligen sind ja die besten Werbemittel für den christlichen Glauben. Also ich habe jetzt vorhin die Beiträge der Mutter Teresa vor Augen. Unfassbar, ja. Also wie man über so eine große Heilige so mies berichten kann. Und ich war deshalb auch bewusst dort im Sterbehaus, ich war bewusst bei der Mutter Teresa, ich wollte mir das anschauen. Ich kann euch nur wirklich sagen, was die Schwestern dort machen, was Mutter Teresa getan hat, das war wirklich großartig, das war kondensierte Heiligkeit und Hingabe jetzt eben für die anderen. Kleine Werbeeinschaltung, mein Vorgänger, Monsignore Leo Marsburg, hat ein großartiges Buch über Mutter Teresa geschrieben, weil er 6 Jahre an ihrer Seite war, mit vielen Anekdoten und Erlebnissen. Wenn man die liest, ja, dann merkt man eigentlich erst, was Heiligkeit im Konkreten bedeutet. Also sowohl Mutter Teresa, wo sie ein Fan davon sind, als auch Carlo Acutis, über beide hat Mission natürlich Gebetskarten, also sind ganz große Heilige. Bitte lasst euch nicht verwirren, heiliger Carlo Acutis, bitte für die Kirche um innere Erneuerung, besonders für die Jugend.
Was Papst Leo auch bei dieser Ansprache, im Rahmen dieser Ansprache über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit gesagt hat, ist, die höchste Stufe der Heiligkeit ist das Martyrium. Es gebe kein größeres Zeugnis des Glaubens und der Liebe. Wortwörtlich mit Bezug auf Lumen Gentium 42, jeder Gläubige, und über diese Aussage ist berichtet worden dann in verschiedenen Beiträgen, jeder Gläubige muss bereit sein, Christus bis zum Blutvergießen zu bekennen, wie es immer war und auch heute noch so ist.
Ja, deshalb wird auch bei Heiligen, die eines natürlichen Todes gestorben sind, der sogenannte heroische Tugendgrad untersucht. Heroisch heißt heldenhaft. Ob jemand bereit war, Belastungen im Alltag, Feindschaften und so weiter, die manchmal sogar aus der Kirche kommen, wie bei unserer Gründerin, der seligen Pauline Marie Charicot, ob jemand bereit ist, sowas zu ertragen, in Geduld zu ertragen, in Liebe zu ertragen und so weiter. Also ob jemand diesen martyrienhaften Heldenmut hat. Und wenn jemand dann jetzt eben gewaltsam getötet wird, also als Märtyrer mit Blutvergießen jetzt eben stirbt, also dann ist das eine besondere Weise, eben jetzt wie jemand Christus bezeugt, indem er die Kraft eben auch zum Martyrium von ihm bekommen hat. Deshalb brauchen solche Heilige, die als Märtyrer sterben, danach kein Wunder wirken, weil das eigentliche Wunder, das ihre Heiligkeit, ihre Christusförmigkeit beweist, ist eben dieses Martyrium. Das ist wirklich ganz wichtig. Also das heißt so ein bisschen, übt bitte auch, wenn ich das als geistlichen Tipp gleich wieder geben kann, übt ein bisschen die Abtötung, übt ein bisschen das Ertragen, ja, dass man die Lästigen erträgt, ist eines der Werke der Barmherzigkeit oder so irgendwie. Also, dass man einfach bereit ist, Belastungen auszuhalten, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. und die Bereitschaft zum Martyrium, da muss man nicht dauernd dran denken. Also wenn ich, also ich mir persönlich, also wir Mönche sind ja gehalten, jeden Tag an den drohenden Tod zu denken. Benedikts Regel, Kapitel 4, das mache ich auch. Ja. Ich denke immer, was wäre, wenn das jetzt mein letzter Tag wäre? Und irgendwann einmal wird dieses Denken auch real sein, weil irgendwann kommt mein letzter Tag. Aber auch daran denken, wäre ich dann bereit, mein Leben für einen gewaltsamen Tod jetzt hinzugeben? Wäre ich mutig, standhaft? Wir wissen es nicht, aber die Bereitschaft sollte da sein, jetzt eben Christus auch durch das eigene Leben, durch die Hingabe des eigenen Lebens zu bezeugen. Das ist steil, muss man nicht dauernd dran denken, aber es ist wichtig, dass der Papst das in Erinnerung gerufen hat, weil Gott es auch wert ist. Er hat uns das Leben gegeben und er ist es auch wert, dass wir unser Leben ihm zurückgeben.
Also jeder Gläubige muss bereit sein, sein Leben für Christus hinzugeben bis zum Blutvergießen. So war es und so ist es auch heute noch. Und dann kommt aber gleich folgender Satz. Diese Bereitschaft zum Zeugnis zeigt sich jedes Mal, wenn Christen Zeichen des Glaubens und der Liebe und der Gesellschaft in der Gesellschaft hinterlassen und sich für Gerechtigkeit einsetzen. Pater Karl, es hört sich wieder so an, dass diese Bereitschaft zum Martyrium tagtäglich auch Wirklichkeit wird, so in dieser Heiligkeit von nebenan, weil ja, wie es Papst Franziskus formuliert hat, diese eine Frau, die jetzt auf dem Markt ist und da tratschen andere und die sagt, mach diesen Tratsch nicht mit, kommt heim, die ist müde, das Kind will noch mit der Mutter spielen, sagt, okay, ich nehme jetzt die Zeit, ich überwinde mich jetzt und nehme das Zeit, die Zeit gerne für mein Kind. Oder sie geht aus dem Haus, da ist ein Armen, für den hat sie ein gutes Wort oder gibt sogar was. Dann hört sie furchtbare Nachrichten im Fernsehen, nimmt einen Rosenkranz und betet. Ist das diese Bereitschaft zum Zeugnis, diese tägliche kleine Bereitschaft zum Zeugnis?
Also das ist nicht nur eine kleine, sondern eine große Bereitschaft. Ja. Und da gibt es eben wirklich die verschiedensten Formen. Einfach zum Beispiel, wenn jemand seinen Mann pflegt oder seine Frau pflegt, wenn jemand für die Kinder da ist, wenn Nachbarn unerträglich sind, ja, und ich versuche das in Geduld und Liebe zu ertragen, ja, wenn ich in einer Beziehungssituation bin, die verletzend ist und so weiter und ich versuche das jetzt eben zu ertragen, wenn ich trotzdem versuche, Gutes zu tun, Nächstenliebe zu üben gegenüber Menschen, von denen ich nicht erwarten kann, dass was zurückkommt. Oder brechen wir es auf die reale Situation? Viele, die da zuschauen, Stunde der Seelsorge, und ich höre ja auch, dass Priester und sogar Bischöfe zuschauen, und pfarrlich Engagierte, also zu laufen für die Pfarre, sich zu engagieren, zu arbeiten und so weiter. Also das ist auch eine Form von Bereitschaft zum Martyrium, weil du wirst Dankbarkeit bekommen, aber du kriegst sicher auch Kritik. Oder wenn wir uns da hinsetzen, ja, und jede Woche diese Sendung machen, ja, viele bedanken sich, wir haben eine große Fruchtbarkeit. Danke auch, dass ihr uns das schreibt, weil das stärkt uns auch. Aber es gibt dann auch Leute, was fällt dem Wallner da ein, ja, und der Rimmel und Selbstdarstellung und was man da alles auch kriegt, ja, sind vielleicht nur 5%. Aber es tut trotzdem weh, ja, es tut weh. Und dann überlegt man sich schon, soll ich mir das weiter antun, soll ich mich dort hinsetzen? Ich kann sonst ein ruhiges, beschauliches Leben haben. Ich kann in meinem Kloster ein Heiligenkreuz um 5 Uhr in der Früh, da stört mich niemand, da haben wir Chorgebet und so weiter. Also das kann ich in Ruhe, soll ich mal das antun? Ja, und da eben jetzt mich hinsetzen, mich angreifbar machen. Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, aber dass wir diese Bereitschaft dazu haben, wenn du eine Berufung dazu hast. Und die kann ganz verschieden sein. In der Pfarre wirklich, also ein Engagement in der Pfarre. Und ihr kennt das ja alle. Also ich bin sicher, dass jeder sich damit identifizieren kann, wenn er sich in der Kirche irgendwo engagiert. Du kommst dir manchmal vor wie ein Trottel. Ausgenützt, ja, deshalb ist das Symbol für mich ja auch der Esel. Ja, und Jesus hat ja den Esel verwendet, um damit eben von Nazareth nach Bethlehem zu kommen, wie er noch ungeboren war, und dann eben nach Ägypten und dann für den Einzug in Jerusalem. Du kommst dir vor wie ein Esel. Ja, aber Jesus braucht eben Esel, die ihn in die Welt tragen. Und dieses Martyrium des Eselsdienstes, glaube ich, ist was sehr Wichtiges. Dazu solltet ihr alle, in welcher Lebenssituation ihr auch immer seid, bereit sein. Das ist die Einladung des Zweiten Vatikanischen Konzils, weil du heilig werden sollst, wie der Apostel Paulus auch schreibt, wie Jesus sagt, seid heilig, wer Vater im Himmel heilig ist. Das ist die Einladung, die Papst Leo gerade aktualisiert hat.
Noch einen anderen Aspekt zum Thema Heiligkeit, da betont Papst Leo, Heiligkeit ist eine Gabe. Da geht es darum, Christus willkommen zu heißen. Und deshalb ist auch die Eucharistie ganz, ganz, ein ganz wichtiges Sakrament, das die Heiligkeit fördert. Christus willkommen heißen, ihm immer mehr gleichgestaltet zu werden, und zwar durch die Kraft des Heiligen Geistes.
Naja, also die Kirche gibt es ja nur, damit du durch die Kirche Kraft bekommst. Die Kirche ist kein Selbstzweck. Wir sind nicht dazu da, dass wir dann, also wenn ein Pfarrer jetzt eben sagen, ja, der Kirchenbesuch ist 10% gestiegen oder irgendwas und so weiter, oder wir haben jetzt dieses Pfarrheim gebaut. Nein, die Kirche ist das Instrument, ja, und hat die Instrumentarien auch im Äußeren institutionell, um dir zu helfen, heilig zu werden. Ja. Die Kirche bezeichnet sich im ersten Kapitel der Kirchenkonstitution Lumen Gentium als Sacramentum Salutis, als Werkzeug, als heiliges Werkzeug des Heiles für die Verbindung mit Gott, ja, und der ganzen Menschheit auch untereinander. Also wir sind ein Instrument. Die Kirche ist ein Werkzeugkasten, ja, um dich jetzt eben als Möbel so zusammenzubauen, dass du dann als Heilige in den Himmel kommst. Das war jetzt ein blöder Vergleich, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Also das Instrumentale, das Werkzeughafte der Kirche, und ein wichtiges Instrument sind die Sakramente, die 7 konkreten Sakramente, durch die Christus an dir wirkt, vor allem die heilige Beichte, befreien jetzt eben von der Bezogenheit auf sich selbst, von der Verbundung durch die Sünde, die heilige Kommunion. Ja, du hast Kommunion mit dem Heiligen, ja, das Allerheiligste nennen wir Jesus in der Hostie. Also du empfängst den Heiligen in dich hinein. Und was tut er in dir? Ja, also er möchte sich in dir entfalten. Er möchte dich zur heiligen Frau, zum heiligen Mann, zur heiligen Oma, zum heiligen Opa, zum heiligen Priester machen. Ja, also das ist sein Wirken in uns. Und das ist das, was die Kirche eben anbietet, dass sie die Instrumente, die Werkzeuge, die Gnadenmittel, um jetzt ein theologisches Wort wieder zu verwenden, damit wir eben heilig werden können. Das ist der einzige Zweck, warum es die Kirche gibt. Sonst kein Zweck. Wir sind ein reines Instrumentarium für deine Heiligkeit. Und das Ziel ist, dass du dann einmal im Himmel auf ewig Gott, den Vater, im Heiligen Geist, im Sohn jetzt eben lobst und preist.
Wir bekennen ja die eine heilige katholische Kirche und auf der anderen Seite gibt es Sünde in der Kirche. Wie geht es zusammen, diese Formulierung und die Sünde? Die ja,
das steht auch im zweiten Vatikanum, wo du auch Experte bist. Da gibt es die schöne Formulierung, die Kirche selbst ist heilig, aber sie umfasst Sünde in ihrem eigenen Schoß. Also als Instrumentarium ist sie heilig, ja, als auch in ihrer Institutionalität, nicht in den konkreten Institutionen. Also nicht, dass in jedem Ordinariat oder in jeder Ordenskonferenz oder sonst irgendwie schon, also ganz Heiliges jetzt eben da ist, sondern das Insgesamte der Kirche ist eben Heiligkeit, auch weil sie Werkzeug zur Heiligkeit ist. Aber sie umfasst Sünder in ihrem eigenen Schoß, also die Personen, die in diese Gemeinschaft der Kirche gerufen sind. Also wir bleiben unter der Verwundung durch die Erbsünde. Nicht, also das ist eben, wie wir sehen müssen. Deshalb dürfen wir uns auch, wir dürfen beides wirklich tun, mit Begeisterung, ja, singen, Dank sei dem Herrn, der mich aus Gnade in seine Kirche berufen hat. Nie will ich von ihr weichen. Wir dürfen uns über diese Kirche freuen, weil sie wirklich der Rahmen der Heiligkeit ist, in dem wir uns entfalten können. Aber zugleich müssen wir uns persönlich dauernd an die Brust schlagen und sagen, ich habe gesündigt, mea culpa, durch meine maximale Schuld. Und jeder, das ist Paulus dann mit seiner Theologie des Leibes Christi, die in den Korintherbriefen entfaltet. Also Paulus hat dann eben, wenn der Leib, der mystische Leib Christi, wenn ein Glied leidet, leidet alle. Nicht? Also das heißt auch, dass ich durch meine Sünde immer auch das Bild der Kirche selbst jetzt eben eintrübe und diesen Leib der Kirche beschädige. Und in der Bußtheologie ist deshalb ganz eindeutig, also die Buße verleiht nicht nur die Versöhnung mit Gott, ja, sondern den Pax cum Deo, den Frieden mit Gott, sondern auch Pax cum Ecclesia, also den Frieden mit der Kirche. Also das ist eben ganz wichtig. Das heißt, je heiliger du dich bemühst zu sein, desto mehr glänzt, ja, die Heiligkeit der Kirche.
Ich glaube, es war Erasmus von Rotterdam, der gesagt hat, ich ertrage die Kirche mit ihren Fehlern, Schwächen und Sünden in dem Bewusstsein, dass sie auch meine Fehler, Schwächen und Sünden ertragen muss. Und das als Hinführung zur nächsten Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Karl, Warum stehen Sie immer noch treu zur Kirche mit freundlichen Grüßen?
Ja, also meine, also das ist ganz, ganz einfach. Ja, ich bin seit meinem 18. Lebensjahr, ich bin mit 18 eingetreten, mit 16 gläubig geworden. Ja, also ich weiß so ungefähr, wie es in der Kirche zugeht. Und ein Grund dafür, also der Apologetiker, den ich gleich nennen möchte, wenn diese Kirche eine weltliche Institution wäre, wenn sie eine Organisation wäre, die es Firmen sind oder Wohlfahrtsvereine oder sonst etwas, würde es sie nicht mehr geben. Weil ich selbst ein Teil dieser Kirche bin, weil ich selbst Sünder bin und weil ich die Sünden ja kenne, die es in der Kirche gibt. Also ich weiß, welche Fehler sie haben. Das stammt übrigens von Kardinal Franz König, den ich noch gekannt habe, langjähriger Erzbischof von Wien, Konzilsvater, maßgeblich auch daran beteiligt, dass der heilige Johannes Paul II. Zum Papst gewählt worden ist. Und Kardinal Franz König hat gesagt, wenn die Kritiker recht haben mit ihrer Kritik an der Kirche, dann liefern sie eigentlich den besten Beweis dafür. Ja, nämlich, dass die Kirche von Gott ist und nicht von Menschen. Denn wenn sie wirklich so schlecht wäre, wie die schildern, also dann würde sie eben weltlich nicht mehr bestehen können. Und wir sind eben keine weltliche Firma. Wir sind eben jetzt die heilige Kirche. Wir stehen im Glaubenswechsel drinnen. Also wir sind Inhalt des Glaubensbekenntnisses. Wir glauben an die eine heilige katholische apostolische Kirche. Vier Eigenschaften hat es im großen Glaubensbekenntnis, zwei im kleinen Glaubensbekenntnis. Also die Heiligkeit ist immer dabei und diese Heiligkeit beweist sich einfach dadurch, dass sie eben so eine Mischung ist aus persönlicher Sündhaftigkeit. Da gehörst du, da gehöre ich dazu. Und zugleich eben jetzt der Rahmen, den sie bildet, ist wirklich schon Heiligkeit hier auf Erden.
Papst Leo ging auch ein auf die evangelischen Räte Armut, Keuschheit, Gehorsam und hat gesagt, wer das lebt, der lebt ein prophetisches Zeichen in der Welt und bezeugt mit diesem radikalen Lebensstil die allgemeine Berufung der ganzen Kirche zur Heiligkeit.
Genau. Also wir sind ja die Ordensleute, die jetzt eben diesem Rat, jetzt eben der Ehelosigkeit, des Gehorsams, der Armut, jetzt eben folgen. Es ist ein Rat und es ist auch eine besondere Berufung. Also du kannst nicht sagen, also ich werde jetzt Ordensmann oder ich, sondern da brauchst du eine Berufung dazu. Da muss Christus in einer besonderen Weise auch handeln. Das ist auch eine auszeichnende Berufung und eine herausfordernde Berufung. Und die Ordensleute haben das dadurch sichtbar gemacht, dass sie eigentlich eine Radikalisierung der Heiligkeit sind, die jedem Christen zugedacht ist, indem sie das Taufkleid ja fortgesetzt haben als Bekleidungsstück. Also das Ordensgewand, das wir haben, ist eine Analogie, eine Fortsetzung, ist nachgemacht oder nachgedacht jetzt eben, also dem Taufkleid. Weil wir bei der Taufe gemäß Römer 13 bekleidet werden mit einem weißen Kleid. Wir haben Christus angezogen, schreibt Paulus dort im Römerbrief. Und dieses weiße Taufkleid hat sich dann ausgestaltet bei jenen, die in besonderer Weise von Christus berufen sind, Ordensleute, indem man eben die verschiedenen Formen der Ordensgewänder entwickelt hat. Und da ist dann halt das Weiß ist bei den Franziskanern braun geworden. Bei uns ist der Zensern, wir haben gesplittet, nicht ursprünglich waren übrigens grau, ja, aber dann die Schürze, die ist schnell schmutzig geworden, deshalb hat man schwarz gemacht. Und die Tunika, die ist dann weiß geblieben, deshalb schauen wir so schön schlankmachend aus. Ja. Und die Dominikaner sind ganz weiß, haben aber auch schwarze Mäntel und die Karmelitinnen. Also diese Ordens ist Zeichen dafür, dass wir die Berufung zur Heiligkeit, die jedem Getauften gegeben ist, anhand der evangelischen Räte und eines besonderen Rufes leben wollen.
Eine der letzten Ansprachen, die Papst Franziskus im Februar 2025 gehalten hat oder vorlesen ließ und halt dabei war, das war über die Ordensgelübde. Und da hat er auch über die Gefahren gesprochen, denen Ordensleute oder Leute, die ein geistiges Leben führen, sagen, machen es mal weiter, oder auch Priester, ausgesetzt sind, Verbitterung des Herzens, zweifelhafte Entscheidungen, Traurigkeit, Unzufriedenheit, hat er gesagt.
Genau.
Er hat also gemeint, aufpassen, dass das nicht passiert.
Also ich möchte jetzt da Leute, da schauen vielleicht auch junge Leute zu, die eine Berufung im Herzen tragen und da überlegen und so weiter. Ich möchte nicht abschrecken, aber ich kann Ihnen nur sagen, eben jetzt also eine Berufung annehmen, die Gott schenkt, ist Action. Ja, also wie Arnold Schwarzenegger sagt, das ist wirklich Action. Das ist eine Herausforderung, weil es gibt innere Widerstände, äußere Widerstände. Du bekommst sehr viel Gnade. Aber ein buddhistisch ruhiges Leben wirst du nicht haben. Heute haben wir das Problem, weil bei dem Begriff Mönch eingibt, ja, im Internet, dann kommt schon nur mehr Bilder von buddhistischen Mönchen. Und das ist dort ganz anders gedacht. Dort steigst du eigentlich aus in eine Selbstberuhigung hinein, Selbstfindung, Selbstberuhigung. Wenn du eine Ordensberufung annimmst und Jesus nachfolgst in Armut, Gehorsam, Ehelosigkeit, dann hast du eine Challenge, du folgst dem Gekreuzigten nach. Ja, und das ist eine Herausforderung. Da gibt es Ups and Downs, da gibt es Euphorie und da gibt es Depression. Das erlebe ich ja, also seit ich im Kloster bin. Und ich bin Gott sei Dank, also auch durch ich bin am Faschingssonntag geboren, also ich habe das auch mitgenommen aus meiner Familie, eine gewisse Stabilität und Büffelhaftigkeit auch. Ja. Also, aber ich habe auch meine Downs gehabt, die schrecklich waren. Ich habe Phasen der Einsamkeit erlebt oder Gefühle des Nicht-Geliebtseins oder der Sinnleere, wo man nicht weiß, wozu ist man Priester, was soll das Ganze? Ja, und also in jeder Form. Also das ist wirklich Action. Mir hat immer geholfen, wie Paulus im 1. Thessalonicher Brief, glaube ich, schreibt, da sagt er, Gott ist treu. Ja, also er ruft nicht in eine, er ist wirklich treu, aber es ist eine Challenge, wie man heute Englisch sagen würde. Und nicht eben, heute definieren wir das wirklich sehr vom Östlichen her. Diese Egozentrik, den wir da eingearbeitet haben, also mir, Ordensleben, mir geht es gut mit Gott, ja, und ich bin so glücklich und abgeklärt und so weiter. Ja, solche Phasen gibt es, die gibt es wirklich, und da darf man auch dankbar sein dafür. Aber das heißt nicht, dass ich nicht auch ordentlich jetzt eben durchschütteln kann. Das erlebe ich bei meinen Mitbrüdern da und das erlebe ich bei den Menschen, die in geistliche Begleitung kommen. Also es ist wirklich eine Action und deshalb möchte ich wieder schließen, fromm, ja, aber wichtig ist nicht das Substanziellste, dass ihr da nicht zuhört und sagt, naja, der Karl hat wieder geredet und so, sondern ich möchte euch wirklich bitten, ja, also redet weniger über uns, betet für uns. Ja. Wir brauchen wirklich das Gebet, denn jede Berufung in diese Nachfolge Christi ist ein Abenteuer, das wir nur bewältigen können aus seiner Gnade.
Geistliche Berufung ist wie eine Berufung zur Ehe und Familie auch. Es ist einfach mit Höhen und Tiefen verbunden. Wenn jemand sagt, die habe ich nicht, ja, herzlichen Glückwunsch, wenn es so ist. Aber die meisten haben immer wieder Krisen. Mir hat mal ein Priester gesagt, nein, das war eine Ordensschwester. Die hat zu mir gesagt, ich habe 1000 Mal bereut, dass ich Ordensschwester geworden bin. Aber dann habe ich wieder 1000 Mal bereut, weil ich 1000 Mal bereut habe.
Ja, und ja. Also das ist wirklich so.
Es kommt dem Ganzen schon sehr nahe, glaube ich. Vielleicht nicht bei allen, aber bei vier.
Das ist sehr verschieden, weil du da Ehe und Familie auch genannt hast. Nicht? Also ich habe tatsächlich eine Diamanthochzeit in meiner Pfarre in Sulz, erinnere ich mich noch. Und da war bei der Vorbesprechung, haben die beiden, die saßen auch wie Turteltäubchen. Nach 60 Ehejahren saßen die wie Turteltäubchen nebeneinander. Und haben gesagt, Herr Pfarrer, wir haben nie gestritten. Und ich meine, die Realität, die andere Realität kennen wir auch. Ja? Also was das bedeutet, wo es fast, wo das nur mehr an einem Haar hängt, ja, und dann kommt Gott sei Dank die Gnade noch, sich zu vergeben und kommt wieder eine neue Begeisterung im Verliebtsein oder so. Also wir kennen das alles. Es ist jedenfalls, wenn du dich auf Jesus einlässt, das muss man grundsätzlich sagen, und der Ordensstand ist eine besondere Form, ebenso die Ehe ist eine besondere Form, dann wirst du irgendwie auch aufs Kreuz gelegt. Und dem kommen wir nicht aus. Und das ist sehr verschieden, deshalb seid froh, wenn ihr nicht so gechallenged werdet, aber habt auch keine Angst, wenn ihr herausgefordert werdet. Ich habe auch gerade einen jungen Mitbruder, der gerade innere Kämpfe hat, ja, und das ist ein extrem talentierter Mitbruder. Wenn der wirklich jetzt eben durchkommt durch diese Krise, wird er ein großer Magnet, dann wird er ein großer Fischer werden. Ja, das ist ganz eindeutig. Und der Teufel setzt natürlich gerade auf Leute an, die magnetisierend sind, die ihm gefährlich werden können. Ja. Also an Leuten, die ihm nicht gefährlich werden, die lässt der Teufel eher in Ruhe. Aber wenn du große Versuchungen hast, dann sei auch sicher, dass aus solchen Versuchungen, wenn du durchkommst, auch große Situationen der Fruchtbarkeit dann später kommen werden.
Pater Karl, somit sind wir am Ende angelangt über unsere Sendung, über die allgemeine Berufung zur Heiligkeit, die kein Privileg ist, sondern eine Verpflichtung für alle. Ich bitte dich um ein Gebet und den Segen.
Also da möchte ich jetzt zwei Bitten verbinden, weil es Vaterunser soll ja nicht so sein, dass ich da was vorbete, sondern dass ihr mitbetet, zumindest mit dem Herzen. Ja, zwei Bitten. Erstens, dass du, jeder, der jetzt da sitzt, betet, dass du heilig wirst. Ja, also das ist nicht gegen die Bescheidenheit. Bete, dass du heilig wirst. Und dann die Bitte, dass du für uns Priester und Ordensleute, Ordensfrauen bitte betest. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, herzlichen Dank. Auch Ihnen herzlichen Dank für Ihr Dabeisein bei dieser Sendung, Ihr Interesse. Mögen die liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.